Moin moin und guten Morgen, liebe Hamburgerinnen und Hamburger. Heute ist Dienstag, der 30. April. Mein Name ist Thilo Nordhaus und gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Scherer bin ich Betreiber der Alten Diebe, das gute Catering aus Hamburg. Wir sind ein Eventservice und betreiben unter anderem das Restaurant Pfeffersack in der Handelskammer Hamburg direkt am Hamburger Rathaus. Wenn Sie also Lust haben auf gutes regionales Essen in einer einzigartigen Location, dann freuen wir uns, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung mit Episode 147.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Es ist natürlich immer gut, wenn man gleich mit Hunger in den Podcast startet. Vielen Dank, lieber Thilo. Und guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Mein Name ist Sebastian Günther und für die nächsten zwei Wochen bin ich nicht nur der Produzent dieses Podcasts, sondern gleichzeitig auch der Moderator. Sie hören es an meiner Stimme, ich bin noch ein wenig angeschlagen. Letzte Woche hat mich die Krankheit ein wenig erwischt. Und wo ist Marcel Becker? Marcel Becker gönnt sich und zwar... Also, dir ganz viel Erholung, lieber Marcel. Genieß die Zeit vor allem auch mit deiner Frau Sandra, denn du hast Hochzeitstag und ich hoffe, da wird ein richtig schönes, großes Geschenk rausspringen. Und wir kriegen im Podcast die Zeit schon rum, dafür sorgen diese Themen. Weltweite Schlagzeilen nach der Islamistendemo in Hamburg am Wochenende. Wir haben mit unseren Experten gesprochen, was jetzt passiert und wie die Politik reagiert. Außerdem... Der Senat in Hamburg, dem könnte jetzt ein Debakel drohen. Es geht mal wieder um den Teilverkauf der Hala. Und was nervt Studenten am meisten? Genau, Abiturienten. Die Hintergründe des großen Stabi-Streits. Wir starten jetzt. Kalifat-Islamisten tanzen uns auf der Nase herum, Scharia fordern und Markenklamotten tragen. Das kann man heuchlerisch nennen. Islamisten-Demo in Hamburg, dann zieht doch ins Kalifat. Das sind nur einige, ja, aber recht deutliche Schlagzeilen nach der Islamistendemonstration in Hamburg am Wochenende. Wir haben unsere Experten gefragt, was war da los, was sind die Reaktionen und was muss jetzt getan werden? Den Beginn macht unser Polizeireporter André Zanfakili. André, über 1000 Teilnehmer, Plakate, auf denen das Kalifat gefordert wurde und auf der Bühne offene Drohungen gegen Andersdenkende. Wie hast du diese Demonstration am Wochenende wahrgenommen?
Ja, überrascht sein darf man ja eigentlich nicht. Das ist eine jahrelange Liste, die wir hier in Hamburg haben. Islamisten waren immer schon ein riesiges Problem. Und die haben natürlich auch, darüber muss man sich klar sein, über diese Leute, die dort wirklich waren und ihr Gesicht gezeigt haben, haben die ja auch eine Community, die, ja, ich sag mal, nicht unbedingt unterstützt, aber toleriert. Und ich erinnere mich noch sehr an Mota Sadek. Das war einer der Terrorhelfer mit 9/11. Und der lebte eine ganze Zeit zwischen den Prozessen in Harburg, also nach den Anschlägen. Ich habe den öfter mal beobachtet, wie der hier rumgelaufen ist. Der ist ja in seiner Community wie so ein, ja, ich will nicht sagen wie so ein Popstar, aber er war schon jemand, zu dem die Leute kamen, mit dem sie durch Harburg schlenderten, und er war immer so der Mittelpunkt bei Gesprächen, die man da geführt hat. So, und das wird auch mit dem Boateng so sein. Der wird in seiner Community total anerkannt sein.
Und jetzt hatte man ja das Gefühl, wenn man sich das angeguckt hat, die haben überhaupt keine Angst vor Konsequenzen. Also die haben ja da rausgehauen ohne Ende, Männer und Frauen streng getrennt, ihre Symbole, ihre Sprüche abgelassen. Hat diese Community keine Angst vor den Konsequenzen, die folgen könnten?
Naja, die wissen schon sehr genau, was sie dort machen. Also so eine Veranstaltung zeichnet sich ja aus, dass man sozusagen Dinge ausreizt, ohne direkt in das strafrechtlich Relevante zu gehen. Viele Dinge, die dort gezeigt, gesagt worden sind, sind ja nicht strafbewehrt. So, die sind, da weiß man zwar, wo die Reise hingehen soll, Und ich sage mal, es gibt ja nichts, was den Rechtsstaat mehr ausschalten kann als ein Kalifat, wenn man das tatsächlich mal zu Ende denkt. Aber die wissen natürlich genau, was sie machen. Und das sind ja auch keine dummen Leute in dem Sinne, sondern das sind ja meistens kluge Köpfe, die da die Strippen ziehen. Und die loten schon vorher ganz genau aus, was geht und was nicht geht.
Und jetzt hast du ja viele Kontakte auch gerade zu Einsatzkräften und zur Polizei. Wie sehen die das? Haben die überhaupt Handhabe oder fühlen die sich auch von der Politik da im Stich gelassen?
Ja, es gibt ja nun ganz klare Rechtsgrundsätze, nicht? Die sind manchmal, kann man sie ein bisschen auslegen. Aber ich hatte gehört, dass man dort nichts zulassen wollte, was eindeutig strafrechtlich relevant ist und da sofort einschreiten wollte. Ich glaube, das hätte man auch gemacht, wenn es so gewesen wäre. Es ist natürlich immer eine schwierige Sache, wenn man sich denn so im Nachhinein darüber aufregt. Man muss sich ja was anderes fragen. Wer diese Demo, hätte man sie verbieten können? Das ist nach meinem Wissen geprüft worden. Man ist zu dem Schluss gekommen, dass es eben nicht geht. Und am Ende ist es ja auch immer blöde, wenn man denn, sag ich mal, so eine Bauchlandung macht. Erst eine große Welle und versucht, irgendwelche Dinge zu unterbinden und dann nachher vor Gericht scheitert. Weil über eins muss man sich auch klar sein. Es gilt für links wie für rechts, wie für Islamisten. Die Leute, die sowas organisieren, werden dann, sag ich mal, die Demonstrationsfreiheit durchsetzen vor Gericht. Und das klappt ja oft.
Also im Endeffekt, das, was Sie fordern, das Kalifat, wo sowas nicht möglich wäre, das nehmen Sie dann für sich selbst in Anspruch, um Ihre Demo durchzusetzen.
Zweifelsohne. Ist ja auch bequem und kann man gut machen. Aber das ist ja nun, sag ich mal, von allen Seiten, die extremistisch sind, seit Jahren gelebte Praxis.
Vielen Dank an unseren Polizeireporter André Zanfakili. Bei mir im Studio ist jetzt unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken. Matthias, weltweite Schlagzeilen wegen einer Demo in Hamburg. Wann hatten wir das denn das letzte Mal?
Ja, Gott sei Dank ist das schon ein bisschen länger her. Es ist jetzt nicht die allererste Islamisten-Demo gewesen. Da hatten wir auch schon vor ein paar Jahren einige auch richtig heftige Demonstrationen mit Gewalt und Ausschreitung. Aber diese Demo jetzt wirkt natürlich auch besonders verstörend.
Und du hast deinen Kommentar im Abendblatt überschrieben mit die unerträgliche Langmut mit den Islamisten. Kannst du uns das einmal erklären, was du damit genau meinst?
Ja, ich glaube, das ist ganz interessant, wenn wir nochmal zurückgucken. Das war ja am Sonnabend, diese Demonstration. Und wenn man gestern die Debatte verfolgt hat, hat das kaum noch einen interessiert. Inzwischen sind alle aufgewacht und nachdenklich geworden, stellen sich die Frage, was ist da eigentlich los? Und mich wundert, dass wir es ertragen können, dass 1100 Islamisten, fast nur Männer und ein paar vollverschleierte Frauen,
durch, auch streng getrennt.
Streng getrennt, genau. Durch die nicht Innenstadt oder St. Georg ziehen und dabei rufen können, also irgendwie das Kalifat ist die Lösung und gegen Medien hetzen. Und dass alle sagen, ja, ja, das gehört dazu. Man stelle sich vor, da wären 1100 Neonazis durchmarschiert und hätten für den Führerstaat protestiert. Was wäre dann los gewesen?
Naja, wie viele Brennpunkte es gegeben hätte, wissen wir, glaube ich, beide. Ich fand sehr erschreckend, als auf der Bühne gesagt wurde, wenn wir irgendwann mal die Mehrheit haben, dann zieht euch alle warm an, weil das war ja auch ein direkter Angriff auf uns Journalisten.
Ja, das ist ein Angriff auf alle, die demokratisch und freiheitlich leben wollen. Und deshalb muss man ganz ehrlich sagen, ist da auch das Ende der Toleranz erreicht. Wenn man einfach nur mal den Begriff Kalifat sich irgendwie vor Augen führt. Wann war denn das letzte Kalifat? Vor 10 Jahren. In dem zwischenzeitlichen Herrschaftsgebiet des Islamischen Staates. Mit Versklavung, mit Steinigung, mit Massenmorden. Die UN spricht von einem Völkermord. Und 10 Jahre später kommen irgendwelche Trottel und sagen, das Kalifat ist die Lösung. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, und da wünsche ich mir auch etwas mehr gesellschaftliche Empörung, das darf sich ein freiheitlicher Staat nicht gefallen lassen.
Aber wo ist die gesellschaftliche Empörung außerhalb von Kommentaren in Zeitungen?
Ja, das ist genau die Frage, die mich auch umtreibt. Also wo war die Zivilgesellschaft, von der wir immer so viel hören? War die spazieren? Das Wetter war ja schön. Wo waren die Parteipolitiker? Es gab, wie gesagt, am Sonntag nur ein ganz paar zaghafte Reaktionen. Wo war aber auch die mediale Empörung? Das sind so viele Fragen. Wo waren die Gegendemonstranten? Ich meine, wenn sich irgendwie Wirrköpfe und Corona-Leugner zusammenrotten, gibt es sofort Demonstrationen dagegen. Für jeden Fall gibt es Gegendemonstrationen. Bei 1100 Menschen, die ein Kalifat fordern, sagen wir, ja, Demonto.
Aber was ist denn deine Antwort darauf, auf die Frage, wo waren die alle? Haben die Angst?
Nee, ich glaube, die haben gar keine Angst. Das interessiert sie nicht. Die nehmen sie nicht ernst. Und es kommt da noch hinzu, dass sie gerade in ganz linken Kreisen, die oft ja so ein bisschen Verfassungsschutz von unten spielen, dass es da eine gewisse Sympathie gibt für den Antikolonialismus. Und dass man da quasi die Opfer wiedererkennt, die sich dort irgendwie auf den Straßen treffen. Und man von daher sehr, sehr viel Verständnis hat.
Aber das sind ja dann die großen Sonntagsreden. Die blaue Moschee muss weg und das muss weg. Ja. Und wir werden jetzt ganz viel tun. Frau Faeser hat ja auch gesagt, was wir jetzt alles tun. Sind das nur Reden?
Ja, nur Reden, das ist immer so ein bisschen. Also ich bin auch ganz froh, dass man nicht auf Knopfdruck Institutionen verbieten kann oder Demonstrationen untersagen kann. Es geht ja auch darum, dass diese Grundrechte wichtig und richtig sind. Von daher wäre ich jetzt auch dafür, die ganz schnellen, plumpen Lösungen einzufordern. Aber es ist ja nicht so, dass Muslim Interaktiv, das ist der Anmelder dieser Veranstaltung, bislang irgendwie noch nie aufgefallen wäre. Und da muss ich schon sagen, wenn es gesicherte Erkenntnisse gibt, dass es eine Nachfolgeorganisation einer bereits vor 20 Jahren verbotenen Organisation ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, sollte man sich da mal als Verfassungsschutz und als Innenministerium verdammt nochmal drum kümmern.
Und du hast in deinem Artikel zahlreiche Verlierer benannt, unter anderem auch die Stadt Hamburg. Kannst du uns dazu noch etwas sagen?
Ja, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das den Leuten gar nicht auffällt. Wir sind ja, was den Islamismus betrifft, ein gebranntes Kind. In dieser Stadt, in Hamburg, lebten über mehrere Jahre die Terroristen, die am 11. September 2001 quasi die USA angegriffen haben. Und sie lebten hier in einem Umfeld, das sie auch noch nach den Anschlägen gefeiert hat. Es ist also nicht so, dass Islamismus für uns jetzt überraschend ist. Wir kennen dieses Problem seit bald 25 Jahren. Und so wie wir Gott sei Dank aus der Geschichte gelernt haben, dass sich Faschismus nie wiederholen darf, müssen wir auch eigentlich gelernt haben, dass sich Islamismus nicht irgendwie entwickeln darf.
Haben wir diese Menschen verloren?
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir die jemals gewonnen haben. Also das Interessante ist ja auch, man weiß jetzt gar nicht, woher sie kommen, deshalb will ich auch nicht zu viel spekulieren. Aber natürlich haben wir auch ein bisschen das Problem durch eine, sage ich mal, blauäugige Migrationspolitik vergrößert.
Und jetzt die wahrscheinlich wichtigste Frage, auf die es wahrscheinlich auch keine Antwort gibt. Was ist denn die Lösung?
Ja, schnelle Lösung gibt es nicht. Man muss auf jeden Fall versuchen, dass man den Humus, auf den diese Botschaften des Hasses und des Kalifates fallen, dass man den abträgt, dass man also versucht, die Leute zu erreichen. Das geht nur über Schule, das geht über Programme, das geht sicher auch darüber, dass man TikTok einfach mal viel mehr auf die Finger gucken muss. Denn was da an Hassvideos verbreitet wird und wie da auch, sage ich mal, die radikalen Islamisten sich als Popstars inszenieren, das ist eine Bedrohung der freiheitlichen Gesellschaft. Und da müssen wir rangehen. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Aber das ist auf jeden Fall ein langer und beschwerlicher Weg, der da vor uns liegt.
Danke an unseren stellvertretenden Chefredakteur Matthias Iken. Wie sind die Reaktionen nach der Islamistendemo in Hamburg? Das frage ich jetzt die Leiterin unseres Landespolitik-Ressorts, Insa Gall. Insa, welche Reaktionen gibt es aus der Hamburger Politik?
Ja, also man kann eigentlich sagen, einhellige Empörung gibt es da angesichts der Bilder von den Islamisten, die da durch Stadtteile gezogen sind und die Errichtung eines Kalifats gefordert haben. Da ist man einhellig empört. Ich glaube, es gibt so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen darüber, was man hätte dagegen tun können und was nicht. Also was es jetzt auf jeden Fall geben soll, ist eine Sondersitzung des Innenausschusses. Das fordert die Hamburger CDU und das ist bestimmt auch eine gute Sache, wenn man sich da nochmal darüber berät. Fast einhellige Übereinstimmung gibt es auch, dass dieses Bündnis Muslim Interaktiv, dass das verboten werden sollte. Man muss nur sagen, das Verbot, das läge jetzt nicht auf der Hamburger Ebene, sondern auf der Bundesebene. Die sind ja auch bundesweit aktiv und das wird vermutlich geprüft werden oder das sollte geprüft werden. Da sind sich alle einig. Unterschiedliche Auffassungen ist man aber darüber, ob man diese Demonstration im Vorwege hätte verbieten sollen, verbieten können und ob die Polizei da hart genug eingegriffen hat.
Wobei man ja sagen muss, dass dieser Verein Muslim Interaktiv den Nachfolgeverein eines schon verbotenen Vereins ist. Das muss man, glaube ich, noch dazu sagen.
Genau, aber gleichwohl muss eben dieser Verein, das muss wiederum rechtlich geprüft werden. Das liegt beim Bundesinnenministerium von Nancy Faeser, der SPD-Politikerin. Die prüft ja auch, oder ihr Haus prüft ja schon seit ganz geraumer Zeit jetzt auch das Verbot des IZH, was vielleicht einer Schließung der Blauen Moschee an der Alsteralster gleichkäme, was einhellig gefordert wird in der Politik, sowohl auf Hamburger Ebene als auch auf der Bundesebene. Aber da ist bisher noch nichts passiert und Nancy Faeser hat sich ja am Wochenende auch zu Wort gemeldet und das schwer erträglich genannt, die Bilder, die es da aus Hamburg gab. Da wäre jetzt aber nach meiner persönlichen Auffassung dann mal Handeln angesagt und nicht nur Empörung.
Die CDU in Hamburg wollte ja handeln und hat am 10. April versucht, Muslim Interaktiv zu verbieten. Aber da gab es die Reaktion des Senats, da sind wir nicht zuständig für, so wie ich das verstanden habe.
Genau, die können das natürlich nicht verbieten, die Hamburger CDU kann das nicht verbieten. Sie wollte, hat es beantragt, ihre Bürgerschaftsfraktion hat es im Landesparlament beantragt. Auch das Landesparlament kann dieses Verbot nicht beschließen und deshalb wurde der Antrag so sagen, Rot-Grün zurückgewiesen, denn zuständig wiederum sind eben die Sicherheitsbehörden letztlich in Berlin.
Und was wird jetzt weiter passieren? Also es gibt die Beantragung einer Sondersitzung durch die CDU. Was wird jetzt noch weiter passieren in der Hamburger Politik?
Ja, also dort wird man das nochmal diskutieren. Ich glaube, man muss nochmal so ein ganz bisschen in die Rechtslage hineingucken, denn während also die Opposition fordert, dass schärfer durchgegriffen werden sollte, auch Elon Musk, das hattest du ja angesprochen, gesagt hat, hier muss man sowas nicht verbieten, da müsste man sich aber dann schon die Rechtslage angucken und da hat die Innenbehörde, hat der Hamburger Polizeipräsident Falk Schnabel erklärt uns gegenüber, dass man eben konkrete Hinweise haben muss darauf, dass aus so einer Demonstration Gewalt hervorgeht oder dass volksverhetzende Schilder oder Parolen gerufen werden. Und das habe man im Vorfeld, wie es aus der Innenbehörde heißt, sehr sorgfältig geprüft und die Versammlungsbehörde hat das geprüft und hat keine Hinweise darauf gefunden, dass von dieser Versammlung Gewalt ausgeht. Und tatsächlich gab es auch keine Ausschreitung. Und Extremismus oder das Äußern von extremistischen Haltungen ist, so wird es dargestellt, eben nicht verboten. Selbst wenn es darum geht, den Staat so radikal zu verändern und ein Kalifat zu errichten, ist die Forderung zu erheben nicht strafbar. Und da müsste man sich einfach nochmal bei aller Empörung die Fakten einfach genau angucken, damit man da vielleicht zu einer sachlichen Diskussion kommen kann.
Das heißt, um mal zur sachlichen Diskussion zu kommen, muss ein Rechtsstaat, muss eine Demokratie so etwas aushalten?
Das Grundgesetz sagt ja.
Vielen Dank an die Leiterin unserer Landespolitik, Insa Gall. Der Teilverkauf der Hala an die MSC ist ein Dauerthema bei uns in Hamburg. Der Senat will das Geschäft unbedingt machen. Unser Wirtschaftskorrespondent Martin Kopp bezeichnet es sogar als Glanzstück der Hafenpolitik des Senats. Und Martin Kopp ist jetzt bei mir im Studio. Martin, jetzt gibt es erheblichen Widerstand gegen den Verkauf. Was ist da los?
Naja, ich sitze ja, glaube ich, wegen der Geschichte nicht zum ersten Mal hier. Also es gibt erheblichen Widerstand dagegen, sowohl von den Hafenarbeitern selber als auch in der Politik. Der Senat möchte diesen Deal mit dem Teilverkauf der Halle an MSC unbedingt durchdrücken. Die Opposition ist dagegen. Und nun sieht es so aus, und das ist das Neue da, dass auch einige Firmen offenbar erhebliche Bedenken haben und deshalb bei der EU-Kommission nachfragen, ob das alles mit rechten Dingen zugeht.
Welche Bedenken werden denn da geäußert?
Wettbewerbsrechtliche Bedenken. Im Kern geht es um die Frage, ob der Senat die Hala-Anteile mehr oder weniger verschleudert. Also ob er zu billig sie an MSC verkauft. Das wäre so eine Art Subvention und die ist EU-rechtlich nicht gestattet.
Und wie ist da deine Einschätzung? Du bist ja seit vielen Jahren im Wirtschaftsbereich und gerade auch im Hafen aktiv.
Ja, das ist eine juristische Frage. Das ist schwierig. Ich glaube, es gibt diese Juristen, die sehen das so und es gibt auch welche, die sehen das wiederum anders. Der Punkt ist einfach die Frage, die gestellt wird oder aufgeworfen wird, hätte der Senat, bevor er mit MSC diese Nummer eingeht, bei der EU-Kommission nachfragen müssen, dass er dazu berechtigt ist.
Und das hat er nicht gemacht.
Und das hat er nicht gemacht, seine Begründung. Naja, wir haben das geprüft und wir haben aber festgestellt, da gibt's überhaupt keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Kann es nicht geben. Also warum sollen wir dann nochmal extra die EU-Kommission in Brüssel damit belangen?
Aber wer hat das denn dem Senat beantwortet? Hat der Senat sich selber sozusagen die Freigabe erteilt?
Naja, der hat auch mit Beratern sich dazu beraten, aber es gibt eben Leute, die das jetzt anders sehen. Und die spannende Frage ist, also es gibt Beschwerden bei der EU-Kommission, die spannende Frage ist, nimmt sie die Beschwerden an und sagt, jawohl, wir müssen diesen Deal grundsätzlich wettbewerbsrechtlich noch einmal prüfen oder nicht. Wenn sie da sagt, wir müssen das prüfen und sogar dann zu dem Schluss kommt, das ist nicht sauber, da hat es Verstöße gegeben, dann wäre der Haller-Deal nichtig.
Also dann wäre das Glanzstück vom Tisch.
Dann wäre das Glanzstück vom Tisch.
Und wer hat sich denn da konkret beschwert? Kannst du das sagen? Also wer da konkrete Bedenken geäußert hat?
Es liegen direkt Beschwerden vor von einem Hamburger CDU-Abgeordneten und Juristen. Es liegen Beschwerden vor von einem Haller-Aktionär. Es liegen weitere Beschwerden vor von Unternehmen. Besonders spannend ist, dass offenbar, da gibt es noch keine förmliche, formale Beschwerde, aber wohl auch wettbewerbsrechtliche Bedenken, direkt von einem Hafenbetreiber, und zwar einem der größten der Welt, nämlich Port of Singapore Authority. Die betreiben nicht nur den Hafen von Singapur, sondern die haben ganz viel in Europa, zum Beispiel in Antwerpen und so, Hafenbeteiligung. Und die haben auch wettbewerbsrechtliche Bedenken angemeldet.
Und was wird jetzt passieren, deiner Meinung nach? Also die EU-Kommission prüft das Ganze und kann jetzt entweder den Daumen heben oder den Daumen senken und dann kann das Ding auch vom Tisch sein.
Genau, es kann beides passieren. Ein Vorgang, der das Ganze ausbremst, und das sind die Europawahlen. Also es ist nicht davon auszugehen, dass vor den Europawahlen eine formale Überprüfung eingeleitet wird. Also es gibt schon Äußerungen von der EU, wir haben das jetzt aufgenommen, wir wissen jetzt, wir gucken mal, aber es gibt noch kein formales wettbewerbsrechtliches Verfahren, das eingeleitet wurde. Und ich nehme nicht an, dass die EU-Kommission das vor den Wahlen machen wird. Die sind im Juni, das sind nur noch ein paar Wochen.
So, und was passiert jetzt, wenn die den Daumen senken und wenn die das Ding canceln? Dann müssen doch Leute gehen, oder?
Das wäre für den Senat der Kotau, ja.
Vielen Dank an unseren Wirtschaftskorrespondenten Martin Kopp, der wegen dieser Geschichte sicherlich nicht zum letzten Mal bei uns im Podcast zu Gast war. Es gibt Streit in der Bibliothek, und zwar zwischen Studenten und Abiturienten. Meine Kollegin Irina Finke ist jetzt bei mir im Studio. Irina, in der Hamburger Stabi, also der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek, tummeln sich normalerweise die Studenten und jetzt auch die Abiturienten. Was ist da denn los?
Also es scheint so zu sein, dass seit ein paar Jahren, so sagte man mir das von der Stabi, immer mehr Abiturienten auch in die Stabi gehen zum Lernen. Und woher das kommt, weiß irgendwie keiner so richtig genau. Aber wenn das neue Semester anfängt im Frühjahr, dann gehen die Abiturienten dahin, während es schön leer ist, weil die meisten Studis ja schon fertig sind mit dem Lernen, weil es gerade erst wieder losgeht, und nehmen da die Säle ein.
Und jetzt warst du vor Ort. Wie ist denn die Stimmung? Was konntest du für Stimmen von den Studenten einfangen?
Die meisten Studenten, mit denen ich geredet habe, hatten auf jeden Fall mitbekommen, dass Abi-Zeit ist und wirkten sehr genervt und gestresst davon. Es war so, dass das Hauptding, worüber die sich aufgeregt haben, hauptsächlich die Lautstärke war. Es war gar nicht so ein Prinzipding, dass sie gar keine Abiturienten da haben wollen. Die Studierenden würden sich nur wünschen, dass die Abiturienten sich an die Regeln halten. Mir wurde zum Beispiel berichtet, dass die Abiturienten in den Lesesälen, wo eigentlich wirklich absolutes Redeverbot besteht, flüstern und kichern, und das ist natürlich absolut unerwünscht und nervig.
Und was sagen die armen, jungen Abiturienten, die Säle bevölkern, was sagen die dazu?
Den Abiturienten scheint tatsächlich bewusst zu sein, dass sie da den Studierenden auch auf die Nerven gehen. Mir wurde berichtet, dass sie teilweise komische Blicke bekommen, aber richtig angesprochen wurde jetzt noch keiner. Die sagen halt, dass sie sich in der Stabi einfach am besten konzentrieren können. In den Schulen gibt es meistens keine Bibliotheken, wo sie zum Lernen hingehen könnten, oder die sind nicht lang genug auf, weil man will ja auch mal eine Nachtschicht einlegen, und die Stabi hat halt bis Mitternacht auf. Und Kurioserweise hatten mir zwei Abiturienten davon berichtet, dass wenn sie in ihre Schulbibliothek gehen, dass sie es da nicht lange aushalten, weil da die Leute aus den unteren Klassen sie nerven. Also die haben da quasi genau dasselbe Problem, wie was die Studierenden jetzt mit den Abiturienten in der Stabi erleben.
Und du hast ja auch mit der Stabi gesprochen. Was sagen denn die Offiziellen dazu?
Die sagen, dass es gar keine offiziellen Beschwerden jetzt irgendwie gibt von Studierenden über Abiturienten. Klar, es wird mal gesagt, oh, es ist total voll oder man kriegt schwierig Plätze. Aber das fluktuiert sowieso im Semester so stark. Explizit Beschwerden über Abiturienten gab es da noch nicht.
Es gab sie ja wieder da, wo es immer die Beschwerden gibt, nämlich im Internet. Was war bei TikTok denn schon wieder los?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Ich habe da auch tatsächlich, bevor ich angefangen habe, über das Thema jetzt zu recherchieren, so ganz offiziell auch schon TikTok gesehen, wo diese typischen Bücher für die Abi-Vorbereitung, diese roten, gefilmt wurden in verschiedenen Uni-Bibliotheken in ganz Deutschland und Studierende gesagt haben, oh, es ist wieder Abi-Zeit, zieht den Kopf ein, nehmt euch in Acht. Und ja, da scheint man auch das schon zu verbreiten, dass es ein Problem ist mit den Abiturienten in den Universitätsbibliotheken.
Und jetzt warst du vor Ort. Hast du diese Stimmung auch mitbekommen? War es zu laut oder hast du gedacht, okay, eher ein kleines Aufregerthema, aber eigentlich gar nicht so schlimm?
Ich würde sagen, es ist ein bisschen eine Mischung. Also ich empfand es schon in den Gruppenarbeitsräumen, wo ich war, wo natürlich nicht absolut Stille herrschen muss, war es schon recht wuselig. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Abiturienten vor allem in sehr großen Gruppen zusammensitzen. Die Studierenden waren vielleicht in so 2- bis 4er-Gruppen für eine Gruppenarbeit spezifisch da. Und ich habe aber auch einen Tisch gesehen von Abiturienten, die waren irgendwie 7 oder 8 Leute. Das ist natürlich schon wuseliger als sonst. Andererseits muss man ja auch sagen, die Stabi, obwohl sie eine Universitätsbibliothek ist, ist eine öffentliche Bibliothek und die Abiturienten haben eigentlich genau dasselbe Recht, da zu lernen wie alle anderen auch.
Vielen Dank an meine Kollegin Irina Finke. Und das war die heutige Folge. Wenn Sie weitere Informationen zu den heutigen Themen haben möchten, dann empfehle ich Ihnen die Artikel meiner Kollegen im Abendblatt und auf abendblatt.de. Morgen ist der 1. Mai. Viele von Ihnen haben frei. Aber natürlich gibt es auch da eine Folge Bäcker am Morgen. Wir beschäftigen uns mit dem 1. Mai und fragen mal nach, was bedeutet dieser Tag eigentlich heute noch? Mein Name ist Sebastian Günther, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Bäcker am Morgen.
Ich bin Colin Mock, guten Morgen. Der mutmaßliche Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen hat zum Prozessauftakt gestanden. Er gab zu, dass er vergangenen November seine damals 4-jährige Tochter aus dem Haus der Mutter entführt hat und zum Hamburger Flughafen gefahren ist. Dort verschanzte er sich stundenlang, bewaffnet mit Pistole und Molotow-Cocktails. Nachdem in Jenfeld bei einer Auseinandersetzung am Wochenende 2 Menschen schwer verletzt worden sind, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. In der Basbüttler Straße ist nach einem Streit eine Frau angeschossen worden. Ein Mann kam mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung ins Krankenhaus. Danach flohen mehrere Tatverdächtige in den Gleiwitzer Bogen. Der FC St. Pauli hat den Vertrag mit seinem Hauptsponsor vorzeitig verlängert. Der Mobilfunkanbieter ist seit 2014 ununterbrochen vorne auf dem Trikot und soll es jetzt bis Sommer 2028 bleiben. Im Falle eines Aufstiegs soll nach unseren Informationen die jährliche Summe von 2 auf 3 Millionen Euro steigen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.